Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 26. Juni. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Zweites Buch Könige, Kapitel 9, Vers 14 bis Kapitel 10, Vers 17. Das Ende der Könige Joram und Ahasja. Jehu, der Sohn von Josaphat und Enkel von Nimschi, machte sich sofort daran, König Joram zu stürzen. Joram hatte unter Einsatz des ganzen israelitischen Heeres die Stadt Ramoth in Gilead gegen den syrischen König Hazael verteidigt. Er war aber im Kampf mit den Syrern verwundet worden und musste sich nach Jezreel zurückziehen, um dort seine Wunden ausheilen zu lassen. Jehu sagte zu den Offizieren, die in Ramoth um ihn versammelt waren: »Wenn ihr einverstanden seid, lassen wir keinen aus der Stadt entkommen, der nach Jezreel gehen und erzählen kann, was hier geschehen ist.« Dann brach er mit einer kleinen Streitwagenabteilung auf und fuhr selbst nach Jezreel. Dort befand sich nicht nur der kranke König Joram, sondern auch Ahasja, der König von Juda. Er war gekommen, um Joram einen Besuch abzustatten. Als der Wachtposten auf dem Turm von Jezreel die Streitwagenkolonne kommen sah, meldete er es dem König. Der König befahl: Schickt den Leuten einen Reiter entgegen. Er soll fragen, ob es gut steht mit dem Kampf. Der Reiter kam bei der Kolonne an und sagte zu Jehu: Der König lässt fragen, ob alles gut steht. Jehu antwortete: Was geht das dich an? Reih dich hinter mir ein. Der Wachtposten meldete: Der Reiter hat die Kolonne erreicht, aber er kommt nicht zurück. Da schickte der König einen zweiten Reiter. Auch er sagte: Der König lässt fragen, ob alles gut steht. Und auch ihm antwortete Jehu: Was geht dich das an? Reih dich hinter mir ein. Wieder meldete der Wachtposten: Der Reiter hat die Kolonne erreicht, aber er kommt nicht zurück. Und er fügte hinzu: Der Anführer der Kolonne fährt wie ein Verrückter, das kann nur Jehu sein. Joram befahl: Spannt meinen Wagen an. Auch der Wagen von Ahasja wurde angespannt und beide Könige, Joram von Israel und Ahasja von Juda, fuhren Jehu entgegen. Auf dem Grundstück Nabots trafen sie mit ihm zusammen. Als Joram Jehu erblickte, fragte er ihn: Steht alles gut, Jehu? Der gab zur Antwort: Was soll das heißen? Kann es gut stehen, solange deine Mutter Isabel fremden Göttern nachläuft und Zauberei treibt? König Joram wendete seinen Wagen, rief: Verrat, Ahasja! Und fuhr davon. Aber Jehu spannte seinen Bogen und traf Joram zwischen die Schulterblätter, sodass der Pfeil das Herz durchbohrte und mit der Spitze vorn wieder herauskam. Joram brach in seinem Wagen tot zusammen. Jehu befahl seinem Adjutanten Bidkar: Nimm ihn und wirf ihn auf das Grundstück Nabots. Erinnerst du dich noch an das, was der Herr einst zu Ahab, dem Vater Jorams, sagen ließ? Wir beide fuhren damals in unserem Wagen, dicht hinter dem König. Der Herr ließ ihm sagen: Ich habe gesehen, wie man gestern Nabot und seine Söhne ermordet hat. Hier auf dem Grundstück Nabots werde ich dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Also nimm ihn und wirf ihn hin. So geschieht, was der Herr gesagt hat. Als König Ahasja von Juda sah, was geschah, floh er in Richtung Bet-Gan. Jehu jagte ihm nach und befahl seinen Leuten: Schießt auch ihn nieder. Und sie schossen auf ihn. Wo der Weg bei Gur in der Nähe von Jibleam bergauf führt, wurde Ahasja auf seinem Wagen von Pfeilen verwundet. Er kam noch bis Megiddo, dort starb er. Seine Diener brachten den toten König auf einem Wagen nach Jerusalem und bestatteten ihn in seiner Grabstätte in der Davidstadt neben seinen Vorfahren. Im 11. Regierungsjahr Jorams, des Sohnes Ahabs, war Ahasja König von Juda geworden. Das Ende der Königin Isabel. Jehu kehrte zur Stadt Jezreel zurück und Isabel wurde davon unterrichtet. Sie schminkte sich die Augenränder, frisierte sich und zeigte sich am Fenster des Palastes. Als Jehu durchs Tor fuhr, rief sie ihm zu: »Na, Simri, Mörder deines Herrn, steht alles gut?« Jehu schaute zum Fenster hinauf und rief: »Wer hält zu mir?« Ein paar Hofbeamte schauten zu ihm hinunter. »Werft sie zum Fenster hinaus«, befahl er ihnen, und sie taten es. Isabels Blut spritzte an der Mauer und an den Pferden hoch, und Jehu fuhr über sie hinweg. Dann ging er in den Palast und ließ Essen und Trinken auftragen. Nach dem Mahl sagte er: »Seht doch nach Isabel, diesem Weib, das der Herr verflucht hat, und begrabt sie. Sie ist immerhin eine Königstochter.« Aber die Männer, die sie begraben wollten, fanden von ihr nur noch den Schädel und die Füße und Hände. Sie berichteten es Jehu, und er sagte: »So ist eingetroffen, was der Herr durch seinen Diener Elia aus Tischbe angekündigt hat. Vor Jezreel sollen die Hunde das Fleisch Isabels fressen, ihre Leiche soll wie Mist auf dem Acker werden, niemand wird mehr sagen können, das ist Isabel.« Jehu rottet die Familie Ahabs aus. In Samaria gab es 70 Söhne und Enkel von Ahab. Jehu schickte Briefe an die maßgeblichen Männer der Stadt, an die königlichen Bevollmächtigten in Jezreel, an die Ältesten der Stadt und an die Erzieher der Prinzen. In den Briefen hieß es: »Bei euch sind die Söhne eures Herrn. Ihr verfügt über Pferde und Streitwagen. Eure Stadt ist gut befestigt und ihr habt Waffen genug. Also sucht den Fähigsten unter den Prinzen aus, setzt ihn auf den Thron seines Vaters und kämpft für das Königtum eures Herrn.« Aber die Männer hatten große Angst vor Jehu. Sie sagten: »Mit den zwei Königen ist er schon fertig geworden. Wie sollten wir uns dagegen ihn behaupten können?« Die maßgeblichen Männer, der Palastkommandant, der Stadtkommandant, die Ältesten und die Erzieher, ließen also Jehu mitteilen: »Wir stehen zu deinen Diensten. Wir werden alles ausführen, was du befiehlst. Wir wollen niemand hier zum König machen. Tu, was du für richtig hältst.« Darauf schrieb Jehu ihnen einen zweiten Brief. Darin hieß es: »Wenn ihr auf meiner Seite steht und bereit seid, meinen Befehlen zu folgen, dann kommt morgen um diese Zeit zu mir nach Jezreel und bringt die Köpfe der Söhne eures Herrn mit.« Die 70 Königssöhne wurden nämlich in Samaria von den vornehmsten Bürgern der Stadt erzogen. Die maßgeblichen Männer von Samaria ließen darauf die Prinzen umbringen, 70 Mann, und ihre Köpfe in Körbe legen und nach Jezreel schaffen. Als Jehu gemeldet wurde, man habe die Köpfe der Königssöhne gebracht, gab er den Befehl, sie in zwei Haufen vor dem Stadttor aufzustapeln und dort bis zum nächsten Morgen liegen zu lassen. Am nächsten Morgen erschien er selbst vor dem Stadttor und sagte zu den Männern, die sich dort einfanden: »Euch trifft keine Schuld. Ich habe die Verschwörung gegen meinen Herrn, den König, angezettelt und ihn getötet. Aber wer hat die hier alle umgebracht? Erkennt daran, dass alles in Erfüllung geht, was der Herr der Familie Ahabs angedroht hat. Der Herr hat getan, was er durch seinen Diener Elia angekündigt hatte.« Darauf ließ Jehu auch noch alle Mitglieder der Familie Ahabs umbringen, die sich in Jezreel befanden, ebenso alle hohen Beamten, Ratgeber und Priester des Königs. Keiner kam mit dem Leben davon. Dann machte sich Jehu auf den Weg nach Samaria. Bei Bet-Eket-Ruim traf er auf Verwandte des Königs Ahasja von Juda. Er fragte: »Wer seid ihr?« Sie antworteten: »Wir sind Verwandte von König Ahasja und wollen nach Jezreel, um der königlichen Familie, besonders den Söhnen des Königs und den Söhnen der Königsmutter, einen Besuch abzustatten.« Jehu befahl seinen Leuten: »Nehmt sie gefangen.« Sie wurden gefangen abgeführt und bei der Zisterne von Bet-Eket getötet. Es waren 42 Mann. Keiner von ihnen kam mit dem Leben davon. Als Jehu in Richtung Samaria weiterzog, begegnete ihm Jonadab, der Sohn Rechabs. Jehu begrüßte ihn und fragte, »Kann ich mich auf dich verlassen, so wie du dich auf mich verlassen kannst?« Jonadab antwortete, »Du kannst es.« »Dann gib mir deine Hand«, sagte Jehu. Jonadab gab Jehu die Hand. Darauf ließ Jehu ihn zu sich in den Wagen steigen und sagte, »Komm mit und sieh dir an, wie leidenschaftlich ich mich für den Herrn einsetze.« Und Jonadab fuhr mit. In Samaria angekommen, tötete Jehu alle, die von Ahabs Verwandtschaft noch übrig geblieben waren. Er rottete die Familie Ahabs vollständig aus. So trat ein, was der Herr durch Elia angekündigt hatte. Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 1 bis 21. Der Konflikt in Thessalonich. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde und nach seiner Gewohnheit ging Paulus in ihre Synagoge. An drei aufeinanderfolgenden Sabbaten sprach er zu den Versammelten. Er ging von den Heiligen Schriften aus, half ihnen, sie zu verstehen und wies ihnen daraus nach, dass der versprochene Retter leiden und sterben und danach vom Tod auferstehen musste. Und dieser versprochene Retter, sagte Paulus, ist Jesus. Den verkündige ich euch. Von den Juden ließen sich nur wenige überzeugen, aber von den Griechen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, schloss sich eine große Anzahl Paulus und Silas an, darunter auch viele einflussreiche Frauen. Da wurden die Juden von Eifersucht gepackt. Sie holten sich ein paar Männer, die auf dem Markt herumlungerten und zu allem fähig waren, brachten mit ihrer Hilfe einen Volksauflauf zustande und versetzten die ganze Stadt in Aufregung. Mit der Volksmenge zogen sie vor das Haus Jasons und wollten Paulus und Silas herausholen, um sie vor die Volksversammlung zu stellen. Als sie die beiden dort nicht fanden, schleppten sie Jason und einige andere Brüder vor die Stadtobersten und riefen, »Die Leute, die in der ganzen Welt Unruhe stiften, sind in unsere Stadt gekommen. Jason hat sie in sein Haus aufgenommen. Allesamt verletzten sie die Gesetze des Kaisers und behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus.« Mit diesen Worten versetzten sie die Volksmenge und die Stadtobersten in große Aufregung. Jason und die anderen Christen mussten eine Kaution stellen, bevor man sie wieder freiließ. Kurzer Aufenthalt in Beröa. Noch in der Nacht brachten die Brüder Paulus und Silas auf den Weg nach Beröa. Auch dort gingen die beiden bei der ersten Gelegenheit in die Synagoge. Die Juden in Beröa waren aufgeschlossener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, auch zutraf. Viele von ihnen kamen zum Glauben, auch viele einflussreiche Griechen, Frauen wie Männer. Als die Juden von Thessalonich erfuhren, dass Paulus auch in Beröa die Botschaft Gottes verkündete, kamen sie und brachten mit ihren Hetzreden auch hier die Volksmenge gegen sie auf. Deshalb schickten die Brüder Paulus schnell weiter, hinunter zur Küste. Silas und Timotheus blieben in Beröa. Die Brüder, die Paulus das Geleit gaben, brachten ihn bis nach Athen. Dann kehrten sie zurück. Für Silas und Timotheus gab Paulus ihnen die Anweisung mit, sie sollten so bald wie möglich nachkommen. Paulus in Athen. Während Paulus in Athen auf die beiden wartete, war er im Innersten empört, weil die Stadt voll von Götzenbildern war. Er redete in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, und er sprach jeden Tag mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Darunter waren auch Philosophen von der epikureischen und stoischen Richtung, die mit ihm diskutierten. Einige von ihnen meinten: Was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten: Er scheint irgendwelche fremden Götter zu verkünden. Paulus hatte ihnen nämlich die gute Nachricht von Jesus und der Auferstehung verkündet. Sie nahmen ihn mit zum Areopag und wollten Näheres erfahren. »Uns interessiert deine Lehre«, sagten sie. »Manches klingt sehr fremdartig und wir würden gerne genauer wissen, was es damit auf sich hat. Denn die Athener und die Fremden in Athen kennen keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen.« Psalm 144. Gebet des Königs. Von David. Herr, mein Beschützer, ich preise dich. Du bringst meinen Händen das Fechten bei und machst meine Finger geschickt zum Kampf. Du, mein treuer Helfer, meine Burg, meine sichere Festung und mein Retter, mein Schild, hinter dem ich mich berge, du unterwirfst mir fremde Völker. Was ist denn der Mensch, Herr, dass du ihn beachtest? Was bedeutet er dir, der vergängliche Mensch, dass du dich mit ihm abgibst? Wie ein Hauch ist der Mensch und sein Leben gleich dem schwindenden Schatten. Herr, neige den Himmel und komm herab, berühre die Berge, dass sie rauchen. Schleudere deine Blitze und verjage die Feinde, schieße deine Pfeile, stürze sie in Schrecken. Streck deine Hände vom Himmel herab, reiß mich heraus aus der tödlichen Flut. Rette mich vor der Macht der Fremden, die selbst dann noch lügen, wenn sie die Hand zum Schwur erheben. Gott, ich will ein neues Lied für dich singen, auf der zehnseitigen Harfe will ich für dich spielen. Du hast unseren Königen den Sieg gegeben, du hast David, deinen Diener, gerettet vor dem Schwert seiner Feinde. Befreie mich, rette mich vor der Macht der Fremden, die selbst dann noch lügen, wenn sie die Hand zum Schwur erheben. Unsere Söhne werden dann wie Bäume sein, die ungehindert hochgewachsen sind, und unsere Töchter stark und schön wie die geschnitzten Säulen in den Palästen. Dann werden unsere Speicher überquellen und uns mit Gütern aller Art versorgen. Unsere Schafe und Ziegen auf den Weiden werden sich vieltausendfach vermehren. Auch unsere Kühe werden Kälber tragen und sie gesund und ohne Schaden gebären. Wir werden nichts mehr zu klagen haben. Glücklich das Volk, dem es so ergeht. Glücklich das Volk, das den Herrn zum Gott hat. Sprüche, Kapitel 17, die Verse 27 und 28. Wenn du wirklich etwas gelernt hast, gehst du sparsam mit deinen Worten um. Ein Mensch, der sich beherrschen kann, zeigt, dass er Verstand hat. Sogar ein Dummkopf kann für klug und verständig gehalten werden, wenn er nur den Mund halten könnte. Soweit die Bibellese, und die Losung von heute steht in Psalm 23, Vers 4. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und aus 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 8 und 9 dazu. Wir sind bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben, ratlos, aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht verlassen, zu Boden geworfen, aber nicht am Boden zerstört. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss.